Weißt du, also normalerweise, wenn wir so an den Planeten denken, auf dem wir leben, dann stellen wir uns ja irgendwie so eine riesige, stumme Kugel aus Fels und Wasser vor.
Ja, genau, so ein lebloses Stück Gestein im All quasi.
Richtig. Aber jetzt stell dir für einen Moment mal vor, du gehst nach draußen, legst die Hand flach auf den Boden und spürst einen Puls.
Mhm.
Also wirklich einen echten, kontinuierlichen, physikalisch messbaren elektromagnetischen Herzschlag direkt unter deinen Füßen.
Und das ist ja eben keine Metapher für irgendein so ein esoterisches Naturgefühl. Ne? Wir reden hier von einer ständigen, leisen Rhythmik, die uns buchstäblich in jedem Moment unseres Lebens durchdringt.
Absolut.
Und genau das ist diese messbare Frequenz, auf die wir uns auf unserer heutigen Recherchereise konzentrieren wollen. Nämlich die Schumann-Resonanz.
Ja. Und das Faszinierende an diesem Thema ist ja, dass wir dafür gar nicht irgendwie in die Esoterik abdrispen müssen. Wir haben es hier echt mit absolut handfester Physik zu tun.
Vollkommen.
Wir bewegen uns halt tagtäglich in diesem elektromagnetischen Feld. Und ich finde, wenn man versteht, wie dieser planetare Puls funktioniert und warum so viele Menschen ihn ganz real körperlich spüren, dann verliert das Ganze diese Aura von Mystik.
Ja, und vor allem verliert es diese Panikmacher, ne?
Genau. Diese ganzen Foreneinträge, wo es halt, oh mein Gott, die Frequenzen spielen verrückt und so weiter.
Also diese Entmystifizierung fängt eigentlich direkt schon bei der Entdeckung an. Das war nämlich der deutsche Physiker Winfried Otto Schumann im Jahr 1952.
An der TU München, oder?
Richtig, an der Technischen Universität München. Und der war überhaupt kein spiritueller Sucher, sondern ein ganz nüchterner Wissenschaftler, der sich einfach mit Elektrodynamik beschäftigt hat.
Okay.
Der hat die Erde und die Atmosphäre einfach schlicht als physikalisches System betrachtet, genauer gesagt als einen riesigen kugelförmigen Kondensator.
Ach krass.
Ja, und er hat dann mathematisch berechnet, dass in diesem Hohlraum zwischen der Erdoberfläche und die Ionosphäre eigentlich elektromagnetische Wellen gefangen sein müssen.
Ah, okay. Die Ionosphäre ist ja diese elektrisch geladene Schicht, die so in, 60 bis 100 Kilometern Höhe um unseren Planeten liegt, richtig?
Genau die.
Aber wenn Schumann das 1952 als theoretisches Modell vorhergesagt hat, das muss damals doch recht spekulativ gewesen sein, oder? Nicht?
War es auch. Absolut. Zumal er die Grundfrequenz anfangs rechnerisch auf so etwa 10 Hertz geschätzt hat. Erst 8 Jahre später, also 1960, konnte er dann zusammen mit seinem Doktoranden Herbert König diese theoretischen Wellen wirklich messtechnisch nachweisen.
Wahnsinn!
Und da haben sie dann auch den exakten Wert ermittelt. Der Motor, der diesen ganzen Prozess antreibt, ist eigentlich unser globales Wetter. In diesem gigantischen Hohlraum entladen sich weltweit durchschnittlich 50 Blitze. Und zwar pro Sekunde.
Pro Sekunde? Wow, das summiert sich ja auf über 4,3 Millionen Blitze an nur einem einzigen Tag.
Ja, locker.
Ich stelle mir das immer so vor, also als ob die Erde sich im Grunde wie eine gigantische Akustikgitarre verhält.
Oh, das ist ein gutes Bild, ja.
Nee, diese Abermillionen von Blitzen sind dann das ständige, wilde Zupfen der Saiten. Die meisten dieser Frequenzen verpuffen einfach irgendwie. Aber dieser riesige Hohlraum der Atmosphäre, der fungiert als hölzerner Resonanzkörper dieser Gitarre.
Exakt.
Er filtert das Chaos, bis am Ende einfach ein tiefer, stetiger Brummton übrig bleibt. Also so eine stehende Welle, die exakt in diesen Raum passt.
Also diese Akustikanalogie beschreibt diesen Vorgang der Resonanzbildung wirklich perfekt. Die unzähligen chaotischen Wellen, die von den Blitzen da erzeugt werden, die prallen im Grunde zwischen dem Erdboden und der Ionosphäre ständig hin und her.
Mhm.
Viele löschen sich dabei einfach gegenseitig aus. Aber die Wellenlängen, die geometrisch exakt in den Umfang der Erde passen, die verstärken sich selbst.
Verstehe.
Und genau das ergibt diese markante Grundfrequenz, die messbar bei exakt 7,83 Hertz schwingt. Aber wie bei einer Gitarre gibt es da nicht nur einen einzigen Ton.
Sondern auch Obertöne.
Genau. Ein Spektrum aus Obertönen, die sogenannten harmonischen. Der Hohlraum resoniert neben diesen 7,83 Hertz auch bei 14,3 Hertz, bei 20,8 und bei 27,3 Hertz. Wobei das Signal dann natürlich nach oben hin immer schwächer wird.
Weißt du, wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, da drängt sich einem sofort eine unglaubliche Parallele zur menschlichen Neurologie auf.
Ja. Absolut.
Weil 7,83 Hertz liegt ja haargenau auf der Grenze zwischen unseren Theta- und Alpha-Hirnwellen. Das ist exakt der messbare Zustand in unserem Gehirn, wenn wir so tief entspannt, aber noch wach sind. Also dieser friedliche Dämmerzustand direkt vorm Einschlafen.
Richtig.
Und die erste harmonische mit ihren 14,3 Hertz fällt perfekt in den Frequenzbereich der unteren Beta-Wellen. Das sind ja die Wellen, die der Kopf produziert, wenn wir hellwach und fokussiert sind.
Was natürlich total die naheliegende Überlegung aufwirft, ob sich die Biologie des Menschen im Laufe der Evolution nicht schlichtweg an diese allgegenwärtigen Hintergrundfrequenzen des Planeten angepasst hat.
Total logisch eigentlich.
Ja, und um das wirklich zu begreifen, müssen wir uns mal diese schiere Dimension dieser Wellen klarmachen. Wir sprechen hier vom Extremniederfrequenzbereich, also ELF für Extremely Low Frequency.
Okay.
Eine einzige Welle mit 7,83 Hertz hat eine unvorstellbare Länge von rund 38.300 Kilometern. Die umschließt fast den ganzen Globus in nur einer Schwingung.
Wahnsinn! Aber Moment mal, wenn das so eine gigantische Welle ist, dann wundert es mich echt nicht, dass die Messungen in unserer modernen Zeit total kompliziert ist.
Oh ja.
Ich meine, unser europäisches Stromnetz brummt permanent mit 50 Hertz. In den USA sind es 60 Hertz. Und dann noch diese unzähligen WLAN-Router, Bluetooth-Handymasten überall.
Das reinste Chaos.
Eben. Dieser feine 7,83 Hertz-Puls muss doch im industriellen Elektrosmog unserer Städte völlig untergehen. Da reicht es sicher nicht, einfach mal so ein Messgerät auf den Balkon zu stellen, oder?
Nee, absolut nicht. Die Messung erfordert wirklich massiven Aufwand und vor allem absolute Isolation.
Okay, wo macht man das dann?
Also die verlässlichsten Live-Daten stammen von Observatorien, die wirklich weit weg von jeglicher städtischen Infrastruktur liegen. Eine der besten Datenquellen ist zum Beispiel das System der Universität Tomsk, mitten in den Weiten Sibiriens.
Ah, okay, mitten im Nirgendwo.
Genau. Und in Europa gibt es sowas aber auch. Zum Beispiel spezielle Antennenanlagen, die ganz tief in Naturschutzgebieten versteckt sind, wie in Cumiana in Norditalien. Nur da, wo dieses künstliche Rauschen unserer Zivilisation abebbt, lässt sich das reine Signal der Erde sauber aufzeichnen.
Verstehe. Also gut, wir haben dann diese 38.300 Kilometer lange Welle, die ständig um uns herum pulsiert. Da das ja kein Schall ist, den wir mit unseren Ohren hören können, muss unser Nervensystem ja irgendwie eine eingebaute Antenne besitzen, um das zu empfangen.
Ganz genau.
Wenn unsere Biologie so sensibel reagiert, frage ich mich echt nach dem Wie. Also wie übersetzt der Körper Magnetfelder in so physische Reaktionen?
Tja. Da liefert uns die Neurobiologie extrem konkrete Antworten. Der wichtigste physische Empfänger in unserem Körper ist tatsächlich Magnetit.
Magnetit, also wie im Gestein.
Ja, das sind mikroskopisch kleine ferromagnetische Kristalle. Und die kommen natürlicherweise in unserem Gehirn vor, besonders konzentriert in den Hirnhäuten. Und die richten sich buchstäblich nach Magnetfeldern aus.
Ach krass!
Und eine weitere direkte Schnittstelle ist unsere Zirbeldrüse, dieses winzige Organ im Zentrum des Gehirns, das ja auch das Schlafhormon Melatonin produziert. Das reagiert nachweislich total empfindlich auf elektromagnetische Veränderungen.
Okay, wow.
Und auf zellulärer Ebene haben wir dann noch sogenannte Kryptochrome. Das sind licht- und magnetfeldempfindliche Proteine, die bei Tieren für den Orientierungssinn zuständig sind. Und die finden sich eben auch in menschlichen Zellen.
Das heißt, wir haben die physikalische Hardware, um auf diese planetaren Frequenzen zu reagieren, quasi direkt in uns eingebaut?
Ganz genau so ist es.
Und dieses planetare Feld ist ja auch kein statisches Gebilde, das immer gleich bleibt. Es reagiert ja auf äußere Einflüsse, vor allem auf die Sonne.
Richtig.
Wenn die Sonne aktiv wird, wirft sie ja gigantische Mengen geladener Teilchen, also den Sonnenwind, ins All. Und wenn die auf unser Erdmagnetfeld knallen, dann wird das enorm durchgeschüttelt.
Ja, und diese Störungen des Erdmagnetfelds, die misst man wissenschaftlich mit dem sogenannten KP-Index.
Ah, davon liest man ja öfter mal.
Genau. Die Skala geht von 0 für ein sehr ruhiges Feld bis 9 für einen extremen geomagnetischen Sturm. Und sobald dieser KP-Index den Wert 5 überschreitet, verformt der Sonnenwind unsere Magnetosphäre massiv.
Okay.
Auf der Tagseite der Erde wird die zusammengepresst und auf der Nachtseite wird sie zu einem langen Schweif auseinandergezogen. Und das erzeugt enorme Ströme, die bis auf die Erdoberfläche wirken.
Und die Schumann-Resonanz verändern?
Wenn unsere Zirbeldrüse und das ganze Magnetit im Kopf das mitbekommen, ist es völlig logisch, dass Menschen das körperlich spüren.
Absolut logisch.
Das erklärt ja auch diese unglaubliche Fülle an Berichten von Leuten, die bei einem hohen KP-Index plötzlich mit Reaktionen kämpfen. Aus den Daten lassen sich da vier ganz prägnante Symptomcluster rauslesen.
Ja, zähl mal auf.
Das erste betrifft den Kopf und die Sinne. Die Leute beschreiben da oft einen starken, dumpfen Druck direkt auf dem Scheitel, oft gepaart mit einem echt hochfrequenten Tinnitus.
Wobei man da sagen muss, was diesen speziellen Tinnitus von so klassischen Hals-Nasen-Ohren-Sachen unterscheidet, ist der Rhythmus.
Inwiefern?
Das ist meist kein konstanter Ton, den du wochenlang hörst, sondern er kommt in starken Schüben. Und total auffällig ist, dass sich diese Schübe zeitlich oft exakt mit den Ausschlägen des KP-Index decken. Also genau dann, wenn das Feld unter Stress steht.
Okay, Wahnsinn. Ein zweites, fast noch häufigeres Cluster ist der Schlaf. Bei geomagnetischen Stürmen bricht die Schlafarchitektur scheinbar völlig in sich zusammen. Die Leute wachen ohne ersichtlichen Grund genau zwischen 2 und 4 Uhr morgens hellwach auf, als hätte jemand so einen Schalter umgelegt.
Und auch das passt physiologisch einfach perfekt ins Bild. In unseren Breitengraden erreichen diese Schwankungen durch Sonnenwinde oft genau in den frühen Morgenstunden ihre Spitzenwerte.
Ah, und da sind wir dann im REM-Schlaf.
Exakt. In diesen Traumphasen ist das Nervensystem viel durchlässiger für äußere Reize und die Aufwachschwelle ist total gesenkt. Der magnetische Impuls reißt uns dann förmlich aus dem Schlaf.
Das dritte Cluster betrifft dann das Herz-Kreislauf-System, also so plötzliches Herzrasen. Ein Ruhepuls von 90 oder 100 Schlägen, völlig ohne Stressträger oder Anstrengung vorher.
Mhm.
Und das vierte Cluster schlägt direkt auf die Emotionen durch. Also plötzliche Tränenausbrüche oder eine stechende Wut, die hochkocht und nach 20 Minuten wieder komplett spurlos verschwindet. Aber ganz ehrlich, da muss ich mal kurz einhaken.
Ja, klar.
Nachts um 3 aufwachen oder mal total gestresst und wütend sein, also das kennt doch echt jeder. Ist das nicht einfach nur der ganz normale Alltagsstress, den wir dann total bequem auf das Wetter im All schieben? Wo ist denn da die handfeste Wissenschaft?
Das ist ein total wichtiger Punkt. Aber die Wissenschaft dazu ist überraschend eindeutig. Wer da skeptisch ist, muss sich nur die Chronobiologie anschauen. Kennst du die Bunkerexperimente von Rutger Wever vom Max-Planck-Institut?
Irgendwas klingelt da, aus den 60ern, oder?
Genau, 1960er und 70er Jahre. Er hat Freiwillige wochenlang in unterirdischen, extrem stark abgeschirmten Bunkern leben lassen. Diese Bunker waren so gebaut, dass sie die natürlichen Felder der Erde inklusive der Schumann-Resonanz fast komplett ausgesperrt haben.
Wow.
Die Leute hatten da unten kein Tageslicht, keine Uhren, komplett isoliert vom Taktgeber der Erde. Und die Folgen waren wirklich gravierend.
Also die haben ihren Rhythmus verloren.
Völlig. Der sogenannte zirkadiane Rhythmus, also unsere innere 24-Stunden-Uhr, geriet komplett aus den Fugen. Die Schlaf-Wach-Zyklen verlängerten sich unkontrolliert auf 26 oder sogar 28 Stunden.
Ach du Schande.
Und auch die Körpertemperatur, die sonst streng an den Tagesrhythmus gekuppelt ist, entkoppelte sich völlig. Die Teilnehmer litten am Ende unter massiven Erschöpfungszuständen.
Und jetzt kommt sicher der Moment, der die Bedeutung der Erdfrequenz beweist, ne?
Ja, genau. Ohne dass die Probanden das wussten, hat Wever dann heimlich ein künstliches, schwaches elektromagnetisches Feld von 10 Hertz eingeschaltet. Also eine Frequenz, die extrem nah an der Schumann-Resonanz liegt.
Und was ist passiert?
Fast augenblicklich haben sich die Rhythmen der Leute wieder synchronisiert. Der Schlaf wurde regulär, die Temperatur normalisierte sich. Das zeigt uns wirklich unmissverständlich. Nimmt man uns die Frequenz der Erde weg, verliert unsere Biologie ihren Dirigenten.
Wahnsinn!
Und heute haben wir ja noch viel feinere Daten, die das bestätigen. Das HeartMath Institute in Kalifornien betreibt zum Beispiel seit 2008 die sogenannte Global Coherence Initiative.
Was genau messen die da?
Die messen weltweit und zeitgleich das lokale Erdmagnetfeld und die Herzratenvariabilität, also die HRV, von tausenden Probanden.
Die HRV ist ja der Indikator dafür, wie flexibel unser Nervensystem auf Stress reagiert, oder?
Ganz genau. Ein starrer Rhythmus heißt viel Stress, ein flexibler heißt Resilienz. Und die Daten beweisen echt statistisch, dass unser Nervensystem extrem auf diese Veränderungen reagiert.
Das heißt, wenn das planetare Feld unruhig wird, sinkt die HRV der Probanden ab?
Exakt. Der Körper empfängt die Info vom geomagnetischen Sturm und reagiert mit Stress.
selbst wenn wir völlig entspannt auf dem Sofa sitzen.
Puh, aber hier müssen wir vielleicht auch mal eine wichtige Abgrenzung machen, bevor uns jemand falsch versteht.
Ja, das ist unabdingbar.
Eine Sensibilität für geomagnetische Stürme darf ja niemals dazu führen, dass man handfeste medizinische Probleme übersieht, ne? Also ein Kopfdruck, der über 48 Stunden anhält, oder Herzrasen, das in den Arm ausstrahlt, das sind absolute Alarmsignale.
Richtig. Da muss man zwingend zum Arzt. Diese Wahrnehmung der Erdfrequenzen ist eine Einladung zur Selbstbeobachtung, aber ersetzt halt null eine klassische Diagnose.
Genau. Und der pragmatischste Weg zur Selbstbeobachtung ist ja eigentlich ein simples Symptomtagebuch. Man notiert 4 bis 6 Wochen lang abends seinen Schlaf, körperliche Auffälligkeiten und so weiter.
Und am nächsten Tag gleicht man das mit den Archivdaten des KP-Index ab.
Ja. Und nach einem Monat sieht man dann sehr klar, ob das Aufwachen um 3 Uhr nachts mit einem Sturm im All zusammenhängt oder halt doch eher am doppelten Espresso am späten Nachmittag lag.
Genau. Und das nimmt einem auch einfach enorm viel Angst, wenn man diese Zusammenhänge sieht.
Okay. Wenn wir aber nun wissen, dass wir als Wesen derart sensibel auf diese Wetterumschwünge im All reagieren, stellt sich die große Frage: Wie finden wir da unseren Anker? Wir können die Sonne ja schlecht ausschalten.
Das stimmt wohl.
Wie resetten wir unser Nervensystem? Und das führt uns ja zu diesem genialen Konzept der Erdung, im Englischen Grounding.
Ja, ein faszinierendes und zugleich echt simples physikalisches Konzept. Die Physik dahinter setzt direkt an unserem elektrischen Potenzial an.
Erklär mal genauer.
Also die Erdoberfläche wird durch all diese Blitze, von denen wir gesprochen haben, kontinuierlich mit negativer elektrischer Ladung versorgt. Die Erde ist also ein riesiges Reservoir an freien Elektronen.
Mhm.
Wir Menschen hingegen sammeln in unserem modernen Alltag fast pausenlos positive Ladung an. Das kennt jeder, wenn man in Socken über einen Teppich läuft und dann an der Türklinke einen gewischt kriegt, ne?
Oh ja, furchtbar. Wir laden uns halt durch Kunstfasern, Bildschirme und dieses stundenlange Sitzen in Räumen total statisch auf.
Genau. Und diese positive Ladung kann kaum noch aus uns raus, weil wir uns elektrisch vom Planeten isoliert haben. Wir tragen ja fast nur noch Schuhe mit Gummi oder Plastiksohlen. Und Gummi ist nun mal ein super Isolator.
Das stimmt.
Sobald aber unsere nackte Haut den natürlichen Erdboden berührt, schließt sich der Stromkreis. Die überschüssigen, negativ geladenen Elektronen fließen aus der Erde in uns rein und gleichen unser Potenzial aus.
Und das fühlt sich nicht nur gut an, das löst ja auch messbare Effekte aus. Da gab es diese krassen Studien im Journal of Environmental and Public Health. Die Elektronen aus der Erde wirken im Körper wie ultimative Antioxidantien.
Ja, das ist echt beeindruckend.
Wir wissen ja, chronische Entzündungen werden durch freie Radikale angetrieben. Das sind instabile, positiv geladene Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Die reißen dann Elektronen aus gesunden Zellen und machen sie kaputt.
Und beim Erden neutralisieren die Elektronen der Erde diese freien Radikale einfach augenblicklich. Das stoppt die Entzündungskaskade und die Entzündungsmarker im Blut sinken messbar.
Aber da reagiert ja auch unser Hormonsystem drauf, oder?
Ja, wird aktiviert, was die HRV wieder ansteigen lässt. Das vegetative Nervensystem schaltet aktiv vom Stress in den Ruhezustand. Der Körper synchronisiert sich wieder auf die Grundfrequenz der Erde.
Okay, das wirft jetzt aber bei mir eine Frage auf. Was ist denn der Unterschied zu einem ganz normalen Waldspaziergang? Der tut doch auch total gut.
Klar, der Wald an sich ist fantastisch für die Psyche. Die Luft, die ätherischen Öle. Aber solange wir dabei unsere Hightech-Wanderschuhe mit dicken Gummisohlen tragen, findet eben genau dieser essentielle elektrische Elektronenaustausch nicht statt.
Verstehe. Wir bleiben also aufgeladene, isolierte Batterien.
Exakt. Es braucht zwingend den direkten Hautkontakt. Also barfuß auf der Wiese, Hände an den Baum oder halt ab in den See.
Was mich zu dem überraschendsten Detail aus den Quellen bringt: Erdung im Winter. Das klingt ja erstmal völlig verrückt.
Ist es aber gar nicht, weil die Leitfähigkeit des Untergrunds total entscheidend ist. Trockener Boden isoliert er, aber Nässe transportiert Elektronen hervorragend.
Also funktioniert es im Winter bei feuchter Erde, Matsch oder Schnee sogar noch besser.
Um Längen besser.
Das heißt, 3 Minuten barfuß auf einem nassglatten Stein im Februar bringen bioelektrisch einen krasseren Reset als ein ganzer Nachmittag auf einer trockenen Sommerwiese?
Absolut. Der extreme Kältereiz zwingt dein überreiztes Nervensystem sofort ins Hier und Jetzt und das Wasser erledigt als Leiter den Rest in Rekordzeit.
Verrückt. Aber was mache ich, wenn ich mitten in der Großstadt im 5. Stock wohne und im Winter nicht barfuß in den Park will? Da muss ich mir doch sicher eine von diesen teuren Erdungsmatten kaufen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt dann simple Lösungen. Ein einfaches Fußbad mit Salzwasser am Abend reicht völlig aus.
Echt jetzt? Ein Fußbad?
Ja. Wasser leitet eh schon gut und das Salz erhöht die Leitfähigkeit extrem. Das Wasser kommt ja aus der Hausleitung, die tief in der Erde geerdet ist. So hast du über das Wasser im Eimer eine sanfte, aber echte elektrische Verbindung zur Erde. 20 Minuten reichen völlig, um die Spannung abzuleiten.
Das ist ja genial. Wenn wir all diese Puzzleteile jetzt mal zusammenlegen, dann wird das Bild unglaublich klar. Die Schumann-Resonanz ist wirklich keine Magie. Sie ist einfach die physikalische Frequenz unseres Zuhauses, gespielt von Millionen Blitzen jeden Tag.
Ganz genau.
Und wir lauschen diesen Takt ununterbrochen. Wir spüren es, wenn Sonnenwinde dieses Feld stören, wachen nachts um 3 auf oder kriegen Herzrasen.
Und ich finde, das wichtigste Takeaway für dich, wenn du uns gerade zuhörst, sollte tiefe Entlastung sein. Wenn du hochsensibel darauf reagierst, ist das kein Zeichen von Schwäche oder eine psychologische Fehlfunktion.
Absolut nicht.
Dein Körper arbeitet einfach exakt so feinfühlig, wie die Evolution es vorgesehen hat. Und du hast mit dem Ausziehen der Schuhe echt ein Werkzeug in der Hand, um dich jederzeit auszubalancieren.
Richtig. Wir wissen jetzt, wie tief wir wirklich mit diesem Planeten verbunden sind. Was mich zu einem provokanten, aber spannenden Gedanken für dich bringt, den du heute einfach mal mit in deinen Tag nehmen kannst.
Da bin ich gespannt.
Also, wir verbringen ja unser ganzes Leben in Kunstfasern, laufen auf Asphalt, tragen Gummisohlen und sind ständig umgeben von 50 Hertz Stromnetzen, die dieses natürliche Summen der Erde komplett übertönen.
Mhm.
Was, wenn ein riesiger Teil unserer modernen, kollektiven Erschöpfung dieses ständige Gefühl von brennenden Nerven und innerer Unruhe gar nicht rein psychologisch ist?
Okay, worauf willst du hinaus?
Was, wenn all das einfach nur das ganz logische Symptom einer Spezies ist, die sich buchstäblich selbst vom elektrischen Rhythmus ihres eigenen Heimatplaneten isoliert hat?
Wow. Ja, das ist ein Gedanke, den man mal wirken lassen muss.
Ne? Vielleicht ist es heute einfach mal wieder an der Zeit, die Schuhe auszuziehen, nach draußen zu gehen, die Hand auf den Boden zu legen und sich wieder einstöpseln zu lassen.
Das ist ein wundervolles Schlusswort.
Wir danken dir, dass du uns auf diesem Tauchgang durch die Quellen begleitet hast. Wir wünschen dir einen geerdeten, klaren Tag.